herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Begegnung mit dem Auferstandenen, und heute haben wir den ersten Teil der Predigt: Wie geht Jesus mit Versagern um? Wie geht Jesus mit Versagern um? Und wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann finden wir für dieses Wort Versager einige Beispiele. Menschen, die es nicht geschafft haben, so zu leben, wie es Gott sich gewünscht hat. Ich habe eine kleine Liste, die bei weitem noch nicht vollständig ist. Adam und Eva, sie verursachen den Sündenfall. Kain erschlägt aus Eifersucht seinen Bruder. Mose, er wollte den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, nicht ausführen, hatte er jede Menge Ausreden. Jona genauso, er flüchtete sogar vor Gott. Saul, er war ein König, wie ihn Gott nicht haben wollte, zumindest gegen Ende. David sündigt, indem er einen Menschen töten lässt, damit er dessen Frau bekommt. Martha, die schaute nur auf ihre Arbeit und nicht auf Jesus. Zachäus, er war bei den Menschen verhasst, weil er Zöllner war. Der reiche Jüngling, auch er schaute nur auf sein Geld. Hananias und Sapphira, die vertrauten auch nicht auf Gott. Und zu guter Letzt, aber nicht der Letzte, der Versager Petrus. Zuerst ist er oft einer, der große Sprüche macht, und in der wirklichen Notsituation versagte er. Er leugnete seinen Herrn, er leugnete Jesus. Eine ganze Liste von Menschen, die versagt haben. Ich habe überlegt, ich schaue mal in ein Lexikon, was da zum Thema Versager steht. Da heißt es: Als Versager gilt in der Umgangssprache eine Person, der nichts oder vieles nicht gelingt, oder jemand, der als untalentiert oder dumm angesehen wird. Die Bezeichnung einer Person als Versager ist extrem abwertend und deutet an, dass man von ihr nicht viel hält. Versager wird auch als Schimpfwort verwendet. Wenn ich jetzt heute in der Predigt von Petrus spreche und von seinem Versagen oder von ihm als Versager, dann ist das mir wichtig, da möchte ich nicht abwertend über Petrus sprechen. Denn er hat ja in dieser Situation, von der wir heute hören, tatsächlich versagt. Und irgendwie ist auch dieser Begriff, selbst wenn er hier so als Schimpfwort verwendet wird, uns oft eigentlich gar nicht so weit fern. Denn wir kennen doch sicher auch Situationen, in denen auch bei uns vieles nichts oder eben nicht gelingt oder nur wenig. Im Beruflichen macht man doch immer wieder Fehler. Und oft werden diese Menschen von der Umgebung leichtfertig auch als Versager abgestempelt, obwohl es sogar manchmal sein kann, dass die betroffenen Personen gar nichts damit zu tun haben, mit dem Fehler oder so. Im privaten Umfeld, da gibt es Menschen, die gelten als Versager, wer das Leben nicht im Griff hat. Sei es die persönlichen Probleme, finanzielle Sorgen, die über den Kopf wachsen, oder Menschen, die sich hingeben, aufgrund vielleicht eines Schicksalsschlags, ein Unfall, Unglücksfall, die aus der Bahn geworfen sind. Da ist manchmal unsere Umgebung, vielleicht nicht wir, aber Menschen um uns herum, ganz schön hart. Versager gibt es auch in den Familien, in denen sich die Erwartungshaltung der Eltern, die vielleicht selbst im Leben erfolgreich sind, an Sohn oder Tochter nicht erfüllen. Wenn der Vater zum Beispiel Abitur hat, Karriere gemacht hat und das Kind das Gymnasium nicht schafft, so wird man da oft hören: Das ist ein Schulversager. Langzeitarbeitslose werden als Versager, Obdachlose werden als Versager zuweilen bezeichnet. Und wir erleben das Versagen aber auch bei uns im Glauben. Wieder habe ich heute die stille Zeit nicht geschafft. Das Bett war so schön warm und kuschelig. Ich bin nicht rausgekommen. Habe ich versagt im Glauben. Wieder habe ich mit dem Nachbarn nur über das gestrige Fußballspiel gesprochen und nicht über den Glauben. Wieder habe ich meine Kinder ausgeschimpft, weil ich genervt war. Wieder habe ich im Gottesdienst mit dem Schlaf gekämpft. Wieder waren mir andere Menschen wichtiger als Jesus. Wieder habe ich mich mit meinen Alterswehwehchen, wieder haben die mich abgehalten, davon mit Jesus zu sprechen. Und auch diese Liste ist noch nicht zu Ende. Wie gesagt, im Lexikon steht, dass ein Versager in der Umgangssprache eine Person ist, der vieles nichts oder vieles nicht gelingt. Und eine solche Person bist vielleicht auch du. Ich bin's, glaube ich, schon an manchen Stellen. Und mit Sicherheit ist eben Simon Petrus so ein Versager. Zumindest auch in der Situation, in der wir ihn erlebt haben. In den vergangenen Sonntagen, wenn wir in die Bibel schauen. Ich lese uns Johannes 21, die ersten Verse unseres Texts von heute. Wir lesen insgesamt Johannes 21, 1 bis 14. Der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Ja, diese Verse, die bilden fast so wie eine kleine Einleitung unseres Textes und beschreibt schon so ein bisschen, was uns in den folgenden Versen erwarten wird. Jesus wird sich seinen Jüngern offenbaren. Er wird sich seinen Jüngern zeigen. Und sieben waren es zu diesem Zeitpunkt. Petrus, Thomas, Nathanael, der auch in den Apostelverzeichnissen Bartholomäus genannt wird. Es waren die Söhne des Zebedäus, das waren Johannes und Jakobus und zwei weitere Jünger. Und trotzdem ist diese Jesus-Begegnung, von der wir heute hier etwas hören, eigentlich nur etwas, was das anschließende Gespräch von Jesus mit Petrus vorbereitet. Eigentlich sind die Jünger, die anderen Jünger, fast nur Statisten. Und sie alle wussten nicht, wie es nach der Kreuzigung, nach der Jesus-Begegnung in ihrem Leben weitergehen soll. Und was macht man als Jünger Jesus, wenn man nicht mehr weiter weiß? Man geht zurück in seinen alten Beruf. Das ist das, was sie können. Doch was mich am meisten an dieser Situation bedrückt, das war, dass die Jünger den Auferstandenen schon zweimal gesehen haben. Haben wir in den zwei letzten Predigten gehört, wie er zu den Jüngern kam und danach nochmal zu Thomas. Und sie haben dort sogar einen konkreten Auftrag bekommen von Jesus. Und Jesus hat sie sogar angepustet und er hat ihnen den Heiligen Geist mit auf den Weg gegeben, ein Geist, der sie ausrüstet und ihnen die Kraft gibt zu handeln. Und das finde ich faszinierend. So einen Auftrag hatte ich gerne auch, so einen wirklich, wo Jesus mir entgegenkommt und mir das so deutlich sagt. Und das finde ich faszinierend, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und die Jünger, die ziehen hinaus und gehen angeln. Ist doch eigentlich so ein Widerspruch. Irgendwie passt das scheinbar nicht. Die Jünger sehen den Auferstandenen, hören einen Auftrag und machen was ganz anderes. Ich habe mich gefragt, warum. Auch da lässt sich letztlich nur etwas spekulieren. Vielleicht hatten sie einfach Hunger. Vielleicht wollten sie sich die Zeit vertreiben. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen von Petrus anstecken lassen, der da gesagt hat, ich gehe halt fischen. Wir wissen es nicht. Aber in diesem Verhalten spiegelt sich letztlich die Trauer, vielleicht auch die Trauer über das eigene Versagen. Vor allem bei Petrus. Warum? Jesus erscheint den Jüngern zweimal. Und wie erleben wir Petrus? Er sagt kein Wort. Petrus, ich sage nochmal, Petrus ist auch dabei. Er sagt kein einziges Wort. Das ist doch untypisch für diesen Mann, oder? Petrus, der sonst immer der Erste war, wenn Jesus einen Auftrag für seine Jünger hatte. Petrus, der vielleicht manchmal sogar schneller sprach oder schneller redete, als er nachdachte. Und vielleicht hat er sich geschämt. Vielleicht hat ihn sein Versagen so sehr niedergedrückt. Was sagt er? Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das sagte Petrus Jesus direkt ins Gesicht. Und am Ende, als es eng wurde, da floh er mit den anderen Jüngern. Er kapitulierte vor einer Magd, vor einer Frau und vor ein paar Männern. Und Plötzlich krähte der Hahn. Plötzlich krähte der Hahn. Was muss das für Petrus für ein Schmerz gewesen sein in dieser Situation? Sein Herrn, den er ja liebte, sein Herrn, mit dem er unterwegs war, ihn hat er verraten. Und dieser Herr erscheint zunächst der Maria, danach den Jüngern. Ich erinnere an die zwei letzten Predigten. Und da war Petrus dabei. Aber vielleicht stand Petrus in diesen beiden Situationen in der zweiten Reihe. Vielleicht hat er den Augenkontakt mit Jesus vermieden. Vielleicht kennen wir das auch, wie das bei uns war als Kind, wenn wir was angestellt haben, nur nicht in das Gesicht der Eltern gucken. Und dann bekommen die Jünger plötzlich einen schönen Auftrag und vielleicht denkt sich Petrus dabei, mich Versager, mich kann er gar nicht gemeint haben. Ich packe lieber meine 7 Sachen, ich heure noch ein paar Jünger an und mache das, was ich kann. Ich gehe fischen. Aber scheinbar hat Petrus in diesen Jahren, wo er mit Jesus unterwegs war, einiges verlernt. Denn in dieser Nacht, so heißt es, da fingen sie nichts. Irgendwann haben sie dann aufgegeben, sind wieder an das Land gegangen, um die Boote, um die Netze zu versorgen. Und jetzt erleben wir, wie Jesus mit den Versagern oder hier speziell mit dem Versager umgeht. Dazu 5 Gedanken. Erstens, der Jesus, er begegnet dem Versager. Heißt es Vers 4 und 5. Als es aber schon Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist, finde ich, eine wunderbare Geste von Jesus Christus. Jesus hätte allen Grund, auf die Jünger sauer zu sein, enttäuscht zu sein. Stattdessen begegnet er den Jüngern mit viel Liebe. Kein Ton hier in dieser Situation des Missfallens. Eigentlich mehr noch. Jesus, er fragt sie nach ihrem Ergehen. Jesus ist es eben nicht egal, wie es seinen Kindern, wie es seinen Jüngern geht, auch wenn sie versagt haben. Warum ist das so? Die Jünger sind eben nicht nur irgendwelche Jesus-Nachfolger, irgendwelche x-beliebigen Menschen, sondern sie und schlussendlich auch wir sind seine Kinder. Jesus hat sie mit Kinder betitelt in diesen Versen. Das macht er erst seit der Auferstehung. Und dann heißt es, wenn wir eben über unser Leben nachdenken, welche ihn aber aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das gilt bis heute. Wir sind mit eingeschlossen hier in dieses Gespräch. Jesus begegnet hier seinen Jüngern, seinen Kindern. Und hier wird die Zuneigung des Auferstandenen so deutlich. Und wenn seine Kinder versagen, dann geht er trotzdem zu ihnen. Dann zeigt er sich trotzdem ihnen, denn er liebt seine Kinder. Und das kennen wir doch auch, wenn unsere Kinder uns manchmal enttäuschen, sie in ihren Aufgaben, in ihrem Handeln falsch liegen, da begegne ich ihnen ja dennoch, schaue, ob es ihnen gut geht. Und Jesus, er fragt sie nach dem Essen. Er fragt sie nach einem Grundbedürfnis. Er will wissen, ob sie Hunger haben. Ist das nicht so was Herzliches von Jesus? Und wie ist das Begegnen mit Jesus denn bei uns, wenn wir versagen? Ich habe das schon erlebt an verschiedenen Stellen. Eine Situation ist mir da noch sehr vor Augen. Es gab eine Gemeindesituation, die war nicht leicht. Und dadurch war es zu Hause auch sehr angespannt. Eine schlechte Stimmung. Und ich weiß noch, wie heute, dann kam das Wochenende, wo ich zu einem Regio-Gebet musste. Das heißt, wir trafen uns als Prediger 2 Tage und ich musste aus dieser Situation raus. Ich fühlte mich schlecht. Ich fühlte mich traurig, ich fühlte mich niedergeschlagen, innerlich zerrissen. Eigentlich wollte ich nicht weg, aber eigentlich musste ich weg. Ich war enttäuscht von mir, von meinem Handeln. Ich habe mich gefühlt als Versager. Und ich sehnte mich danach, dass Jesus mir begegnet. Und an diesem Wochenende tat er es auf zweierlei Weise und auf sehr liebevolle Art und Weise. Am Morgen in der stillen Zeit, da las ich den Psalm 13. Wer Ahnung hat, der weiß, das ist ein Klagepsalm. Und mir war wirklich nach Klagen zumute. Ich wollte Gott anklagen. Und plötzlich bemerkte ich in diesem Abschnitt etwas, was mich was mich eigentlich umgehauen hat. Ein Vers, der mir so wichtig war. Ein Vers, der dem Christina und ich zu unserer Freundschaft bekommen haben, den wir auf unsere Freundschaftskarte geschrieben haben. Ein Vers, wo es heißt, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und wie wir diesen Vers ausgesucht haben, wussten wir beide, glaube ich, nicht, dass das ein Klagepsalm war, der Abschluss eines Klagepsalms. Und ich las diesen Psalm, ich las diesen Vers und das war für mich so eine liebevolle Begegnung von Jesus, dass er diesen Vers mir da in dieser Situation so entgegengebracht hat. Und in der anschließenden Bibelarbeit, da besprachen wir als Prediger dann einen Vers aus Jesaja 40. Ein Vers, den ich einmal bekommen habe, auch auf Krishona, wo ich Probleme hatte mit meinen Schultern, wo ich am liebsten aufgehört hätte dort. Da haben sie mir den Vers mitgegeben in einem Segensgebet aus Jesaja 40, wo es heißt, er gibt den Müden Kraft, diejenigen, die nicht mehr laufen können, die laufen ohne Ende und so weiter, wird auffahren mit Flügeln wie Adler. Und das war die andere Situation, die mich an diesem Wochenende aufgebaut hat. Jesus hat mich erinnert daran, wo er mich schon einmal aus einer Situation rausgeholt hat, die mir Schwierigkeiten bereitet hat. Und das war für mich so eine Jesus-Begegnung. Das war so eine Umarmung von Jesus in diesem Moment. Und der einzige Unterschied zwischen mir und den Jüngern war, dass ich in diesem Moment Jesus erkannt habe. Gerade wenn es uns nicht gut geht, stehen wir aber in der Gefahr, so wie die Jünger eben auch, Jesus nicht zu erkennen. Die Jünger haben ihn nicht erkannt. Aber auch das war für Jesus kein Problem. Und dann kommt der zweite Gedanke. Jesus erinnert den Versager an den Auftrag. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Irgendwie scheint Petrus sehr vertrauensvoll zu sein gegenüber Fremden. Wir erinnern uns vielleicht an die Berufung von ihm. Auch dort kam ein Fremder, der sagte ihm, wie er zu arbeiten hat. Ich weiß nicht, wenn ihr an eure Berufe denkt, was ihr machen würdet, wenn irgendeiner käme und euch sagt, wie ihr es besser machen sollt. Ich glaube, mancher von uns würde sagen, ja, ist recht. Aber Petrus, er war irgendwie sehr vertrauenswürdig. Er hat das getan, was dieser Fremde von ihm wollte. Und er erlebt plötzlich die gleiche Situation, wie er sie schon einmal bei seiner Berufung erlebt hat. Und Petrus bemerkt erst einmal noch nichts. Vielleicht hat er was geahnt. Und während sie so am Fischen sind, da spricht das Johannes plötzlich auch aus. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und er warf sich ins Wasser. Ja, voller Freude zieht er sich an, denn Petrus wollte durch diese Geste den Respekt und die Ehrfurcht ausdrücken, die er gegenüber seinem Herrn hat. Es gehört sich nicht, ihm unbekleidet vor den Herrn zu treten. Selbst wenn das beim Schwimmen durchaus hinderlich war. Und das sind immerhin 96, 97 Meter, 4 Bahnen a 25 Meter in voller Kleidung. Und ich kann mir gut vorstellen, während er so am Schwimmen war, dieser Petrus, da dachte er vielleicht, er kommt doch zu uns. Er ist mir vielleicht gar nicht mehr böse. Ich möchte in seine Nähe. Und warum erinnert mich Jesus plötzlich an diese erste Begegnung mit ihm? Will er mir einen neuen Auftrag geben? Oder vielleicht ist ja der alte Auftrag immer noch, hat er immer noch Bestand? Vielleicht will er immer noch, dass ich Menschenfischer bin. Vielleicht. Viele Fragen, die er sich stellt. Und ich habe überlegt, an was möchte Jesus denn uns erinnern, wenn wir am Versagen sind? Vielleicht ist es ja auch deine Bekehrung. Denn wir sind ja dazu berufen, ihm nachzufolgen. Vielleicht erinnert dich Jesus daran, wenn du am Versagen bist, am Zweifeln bist, wie du den ersten Schritt mit ihm getan hast. Vielleicht erinnert dich an die erste Liebe. Vielleicht erinnert dich daran, wie es war, als du den ersten Schritt auf Jesus zugetan hast. Vielleicht erinnert er dich aber auch an die Zeiten, wo deine Beziehung zu ihm ganz fest war. wo du jeden Morgen aufgestanden bist, wo du an den Herrn gedacht hast, wo du in der Bibel gelesen hast, wo du Musik gehört hast, die ihn verherrlicht hast, wo deine Beziehung zu ihm einfach gut war. Vielleicht erinnert dich auch daran. Oder er erinnert dich an Situationen, wo er dich schon einmal aus dem Versagen gezogen hat. Und für mich war das eben an diesem Regio-Tag so, dass er mich an diesem Tag erinnert hat, an diesen Vers, an diesen zweiten Vers, wo ich fast auf Krishona aufgehört habe. Das war für mich eine Erinnerung. Eine Erinnerung letztlich auch an den Auftrag, den er mir gegeben hat. Und Petrus, er kommt dann an das Land. Und was geschieht? Jesus, er schickt den Versager nicht weg. Da heißt es im Vers 8, die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Ich finde das beruhigend. Jesus, er liebt seine Kinder. Er schickt sie eben nicht weg, wenn sie zu ihm kommen. Das Wichtigste allerdings ist, die Jünger müssen hin. Die Jünger müssen zu Jesus hin. Petrus muss an dieser Stelle ins Wasser, damit er mit Jesus den Auferstandenen eine Jesusbegegnung haben kann. Jesus möchte das. Jesus, er kommt uns auch oft ganz nah. Jesus möchte uns berühren in unserem Leben. Und manchmal erleben und spüren wir das auch in unserem Herzen. Aber den letzten Schritt, den wünscht sich Jesus oft, den wünscht er sich von uns. Diesen Schritt auf Jesus hin, den wünscht sich Jesus. Er kommt uns so nah, wie es nur geht. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du sicher sein, dass er zu dir kommt. Er klopft an dein Herz an, aber ergreifen, Ja sagen, das müssen wir schon selber. Und es spielt keine Rolle, wie viel wir versagt haben in unserem Leben, wie viel Schuld und wie viel Sünde wir mit uns herumschleppen. Jesus, wenn wir zu ihm kommen, er schickt uns eben nicht weg, sondern er vergibt uns unsere Schuld, so wie wir es im Vaterunser beten und so wie er es am Karfreitag getan hat, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Jesus, er wünscht sich Begegnung mit dem Auferstandenen. Und der vierte Gedanke, Jesus, er umsorgt den Versager. Als sie nun ans Land stiegen, da sahen sie ein Kohlefeuer und Fische darauf und Brot. Die haben gearbeitet, die haben nichts gefangen, die waren hungrig. Und mich begeistert diese Situation, weil Jesus einfach weiß, was wir Menschen brauchen. Er fragt sie und dann bekocht er sie. Das finde ich so fürsorglich, ein Ausdruck seiner Liebe. Und das kennen wir vielleicht auch. Ich kenne es, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern. Da ist oft die erste, also nicht die erste Frage, aber da ist oft dann auch die Frage, Heiko, was wünschst du dir denn zum Essen? Und wenn ich meiner Mutter dann die Menüabfolge verrate, dann kann ich davon ausgehen, dass ich das auch bekomme. Und so ist das doch auch hier mit Jesus. Er hat sie zwar nicht gefragt, was sie gerne essen möchten, aber er hat ihre Grundbedürfnisse erfüllt. Er hat ihnen Brot und Fische serviert. Er hat ihnen Frühstück gemacht. Und so ist Jesus, so versorgt er uns. Und das gilt für uns im Alltag, sei es durch die geistliche Nahrung, aber eben auch durch unser ganz tägliches Brot, was wir immer wieder haben, unsere Nahrungsmittel. Jesus, er versorgt uns. Und dann spricht Jesus zu ihnen, Vers 10, bringt mir von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land voll großer Fische. 153, und obwohl es viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Jetzt wird Petrus aktiv, aber er redet nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ich als kleiner Junge etwas angestellt habe und hatte ein schlechtes Gewissen, wie war das dann, wenn dann die Mutter ruft, wer kann denn mal den Tisch decken? Da ist man dann doch oft der Erste, der losgezogen ist und sich an die Arbeit gemacht hat und den Tisch gedeckt hat. Und vielleicht war das bei Petrus hier genau gleich. Immer noch nagt das schlechte Gewissen an ihm. Und Jesus gibt einen Auftrag und er fängt an. Er zieht die Fische ans Land. Ich finde das so faszinierend. Und über die Anzahl der Fische ist interessant, da wurde viel spekuliert. Wenn man da mal in die Kommentare reinliest, da wird die Zahl auseinandergenommen, da wird die Art und Weise und Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht glaube ich, war der Beobachter von dieser Menge einfach so fasziniert, dass er dann hingegangen ist und hat die Fische gezählt, ohne dass die Zahl wirklich was zu bedeuten hat. 153 Fische hat er gefangen. Super, das muss ich nachzählen, ob das wirklich so ist. Und dann der fünfte Gedanke, Jesus ergibt sich den Versagern oder dem Versager zu erkennen. Da heißt es, spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Und das ist das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, Jesus war nicht immer jemand, der nur Reden geschwungen hat. Nee, das klingt so negativ. Er hat nicht immer nur Reden gehalten, hat ich nicht immer nur gesprochen. Jesus, er handelte auch. Die Emmaus-Jünger erkannten ihn daran, wie er das Brot brach und dann brannte ihr Herz, wie er das Wort auslegte. Thomas, er erkannte die Wunden. Und die Jünger wissen, dass Jesus vor ihn setzt. Bestimmt haben sie auch an die Speisung der 5000 gedacht, wo Jesus Menschen ebenfalls mit Brot und Fisch versorgt hat. Die Situation und das Handeln war vielleicht ähnlich. Auf alle Fälle war es klar für die Jünger, und das steht in unserem Text, sie wussten, wer da vor ihnen sitzt. Sie wussten, dass hier Jesus ihnen begegnet. Und Jesus begegnet hier nicht nur den Jüngern, sondern durch seine Haltung und durch seine Handlung gibt er sich zu erkennen. Und wenn du merkst, dass durch so eine Predigt oder durch andere Situationen Jesus in dein Leben tritt, wenn er zu dir spricht oder jetzt dein Herz klopft, dann möchte er sich vielleicht auch dir zu erkennen geben. Er klopft vielleicht an die Herzenstür und er wünscht sich, dass wir Ja sagen. Er wünscht sich, dass wir hineinkommen. Denn er gibt sich dem Versager zu erkennen. Er gibt sich auch uns zu erkennen. Und dann lass ihn hinein. Wie geht Jesus mit Versagern um? Das ist der erste Teil dieser Predigt. Der zweite Teil ist nächste Woche, wo Jesus dem Petrus begegnet und auch mit ihm spricht. Wir kennen viele schon die Situation, die kommen wird. Dieses dreimalige Fragen, hast du mich lieb? Aber das kommt nächste Woche. Wie geht Jesus mit dem Versager um? Jesus, er begegnet dem Versager. Jesus erinnert den Versager an den Auftrag. Jesus, er schickt den Versager nicht weg. Jesus umsorgt den Versager und Jesus gibt sich dem Versager zu erkennen. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Ihm dürfen wir nachfolgen. Amen.